Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Domshot, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüßen darf. Und heute werfen wir hier in diesem Podcast ein Schlagwerferlicht, Scheinwerferlicht, Taschenlampenlicht, alles ist richtig, auf eine Seite von Spieleplattformen, die manche von euch da draußen vielleicht gar nicht so gut kennen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Während meiner persönlichen journalistischen Arbeit bin ich immer mal wieder gestoßen auf Mods, also gratis Erweiterungen für irgendwelche Spiele, die irgendwelche Leute gemacht und hochgeladen haben, die eben diese Spiele auf eine für mich persönlich seltsame Art und Weise verändern. Ein Beispiel, dann wisst ihr sofort, was Sache ist, für ein Rundenstrategiespiel wie Civilization kann man Mods finden, die sich darum drehen, Hitler als spielbaren Fraktionsführer verfügbar zu machen, der dann auch Konzentrationslager bauen darf. Das sind kostenlose Inhaltserweiterungen, die man in der weiten Welt des Internets finden kann und über die man eher weniger zufällig stolpert, würde ich behaupten. Ich in meiner Arbeit bin schon mal gezielt drauf gestoßen und habe darüber geschrieben, mehrere Reportagen in meiner Vergangenheit. Und deswegen war das ein Thema, das mich immer mal schon ein bisschen begleitet hat. Und nicht nur mich, sondern auch viele Menschen, die sich wissenschaftlich mit solchen Phänomenen auseinandersetzen. Und zu ihnen gehört im weitesten Sinne auch Dr. Linda Schlegel. Linda Schlegel beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit dem ganz großen Thema Radikalisierungspotenzial von Spielen, extremistische Inhalte auf Gaming-Plattformen und durchleuchtet dafür unter anderem Plattformen wie Steam nach Inhalten, die extremistisch sind und stellt sich die Frage, gemeinsam mit ihren Forschungskolleginnen und Kollegen, gibt es hier ein Radikalisierungspotenzial? Kann es passieren, dass Menschen diese Mods sehen und spielen und damit mit ihnen irgendetwas passiert? Und wenn ja, wie kann man dem entgegenwirken? Wie kann Aufklärung aussehen? Wie kann Prävention aussehen? Ein großer Teil dieser Arbeit findet statt innerhalb eines ganz besonderen Forschungsprojekts. Das heißt Radigame und das wurde unter anderem 2026, also dieses Jahr bei der Preisverleihung des Deutschen Computerspielpreises, mit dem Sonderpreis der Jury ausgezeichnet. Und auch Linda Schlegel selbst darf schon auf den ein oder anderen Preis für ihre Forschung zurückblicken. Sie hat beispielsweise den Hessischen Promotionspreis für Demokratieforschung erhalten. So, hochinteressant, werdet ihr jetzt da draußen hoffentlich denken und dann vielleicht auch noch, alles klar, da will Dom wahrscheinlich mal über diese Reportagen sprechen, die er in der Vergangenheit geschrieben hat, oder er möchte den aktuellen Zeitgeist ein wenig aufgreifen, wir gucken hinaus in die Welt und sehen, welche Parteien und Gesinnungen momentan auf der Überholspur fahren. Auch das wäre ja ein geeigneter Anlass, mal über diese Themen hier zu sprechen, mit denen sich Linda Schlegel beschäftigt. Aber nein, der Grund für dieses Gespräch hier heute ist ein anderer und dafür muss ich kurz ausholen und ich muss auch direkt ehrlich kommunizieren, bin ein bisschen peinlich berührt nach wie vor und betreten. Aber Folgendes, Doppelpunkt. Vor einigen Wochen begab es sich, dass ich bei meiner regelmäßigen Recherche nach neuen Spielen über einen Titel stolperte, der mir sehr gut gefiel. Ich sah da ein Spiel, das sich komplett in meinem Lieblingsgenre bewegte, das eine Ästhetik bemühte, die ich total toll finde, was die grafische Repräsentation angeht, die Engine, die benutzt wurde. Das war so ein Geschmäckle, so ein ästhetisches, die Art und Weise, wie die Grafik inszeniert ist, das gefiel mir richtig gut und das gefiel mir so gut, dieses Spiel, dass ich es mir gekauft habe, ausprobiert habe und feststellte, das ist wirklich toll, das macht Spaß. Und diese Begeisterung führte dazu, dass ich dieses Spiel nicht nur hier im Podcast empfahl, sondern auch beim Mittagessen mit Freunden, abends im privaten Gespräch. Das hat mich beschäftigt, weil ich das richtig toll fand. Und ihr kennt mich da draußen, Begeisterungsfähigkeit ist ein Ding. Und wenn mich mal etwas huckt, dann huckt es mich auch richtig. So, nachdem ich dann vor einiger Zeit dieses Spiel im Zuge dieser Begeisterung im Podcast vorgestellt hatte, bekam ich eine E-Mail von einem aufmerksamen Hörer, der mir etwas mitteilte, was mich komplett vom Stuhl fegte. Ich hatte, als ich das Spiel vor einigen Wochen im Podcast vorgestellt hatte, in einem Empfehlungsformat, davon erzählt, dass das Entwicklerteam, das dieses Spiel gemacht hat, das absolut zum ersten Mal ein Spiel jetzt entwickelt hat. Es ist das Debütspiel eines jungen Indie-Teams mit einem Namen, den ich vorher noch nie gehört hatte. Ich hatte natürlich auch recherchiert und musste feststellen, okay, das Studio hat wirklich noch nichts gemacht. Portfolio ist leer, das ist das Debütspiel, alles klar, Empfehlung geht raus. Stellte sich aber heraus, diese Recherche hätte noch einen Kilometer tiefer gehen können und dieser eine Hörer ist zufällig darauf gestoßen, als er sich über dieses Spiel selbst nochmal informiert hat, weil ihn etwas anderes daran interessiert hat, nachdem ich es empfohlen hatte. Und dieser Hörer stieß darauf, dass dieses neu gegründete Entwicklerteam, das ich auch gefunden hatte bei der Empfehlung, im Grunde ein neu gegründeter Seitenarm eines Studios ist, das in der Vergangenheit schon häufiger mit dem identitären Umfeld zusammengearbeitet hat. Mit anderen Worten, ein Studio, das aus Nazis besteht. Es ist ein Nazi-Studio, die ein Spiel gemacht haben und die haben einen Titel veröffentlicht, der von außen nicht als ein Nazi-Spiel erkennbar ist. Es gibt nicht die klassischen Signale, Codes, erkennbaren Motive, wo ich sagen würde, als Mensch, der sich damit viel beschäftigt, okay, alles klar, ist ein Nazi-Spiel. Nein, von außen nicht erkennbar. Erst diese Recherche über Umwege führte uns alle, also den Hörer und mich, dazu, dass das Studio dahinter mehr als nur problematisch ist, sondern offen ausländerfeindlich, um nur eine Eigenschaft dieses Studios zu nennen. So, das führte mich in eine sehr unangenehme Situation, weil ich mir dachte, holy shit, erstmal, wie gehe ich jetzt damit um? Was mache ich? Die Empfehlung ist ja schon veröffentlicht. Und dann habe ich vor mir zwei Möglichkeiten gesehen, wie ich mit diesem Fall umgehe. Entweder klammheimlich, ich entferne die Empfehlung aus der Tonspur, die vor einigen Wochen erschienen ist, um diesen Schaden zu begrenzen, dass ich eben ein Nazi-Spiel empfohlen habe. Oder ich gehe den sehr viel unangenehmeren Weg für mich, aber einer, der so ein bisschen ein Lernpotenzial für uns alle haben könnte, und mache daraus ein Thema. Ein Thema, mit dem ich mich gemeinsam mit Expertinnen und Experten beschäftigen möchte. Und wie ihr merkt, für diese letzte Variante habe ich mich entschieden. Und deswegen spreche ich eben auch heute mit Linda über das Radikalisierungspotenzial von extremistischen Inhalten auf Spieleplattformen. Das ist quasi unser Weg zu diesem Thema. Das Spiel selbst, das ich meine, spielt hier noch keine Rolle. Es geht erstmal um das zugrunde liegende allgemeine Phänomen, wenn wir auf Plattformen schauen. Und nächste Woche dann werden wir dieses Thema vertiefen und uns die große Frage stellen, wie konnte das passieren, dass ich auf dieses Spiel und auf dieses Studio reingefallen bin? War das Doofheit? War das mangelnde Recherche? Oder war das ein Playbook der Rechten? Und um das zu klären, werde ich sprechen gemeinsam mit Mick Prinz von der Amadeo Antonio Stiftung und mit Mareike Stürenburg, die in der Rechtsextremismusforschung tätig ist. Und mit diesen beiden Menschen werde ich gemeinsam dieses Spiel, auch namentlich dann genannt, durchgehen, analysieren, das Studio dahinter vorstellen und besprechen und uns die Frage stellen, was ist hier passiert, welche Strategie der Rechten steht dahinter. Wie kann man in Zukunft mit sowas umgehen? Nicht nur als Plattform, sondern auch als Spielerin und Spieler. Ihr werdet euch vielleicht fragen, ey, warum nennt er nicht den Namen des Spiels oder des Studios hier an dieser Stelle? Das ist Absicht. Ich habe mich mit diesen Expertinnen und Experten beraten, was aus deren Sicht die ideale Art ist, jetzt mit diesem Fall umzugehen. Und tatsächlich kamen wir zu dem Schluss, es ist besser, hier an diesem öffentlichen Ort, im öffentlichen Podcast, nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf diesen Titel zu lenken, sondern es hier erstmal anonym zu lassen. Das genügt ja auch für diesen Podcast mit Linda komplett. Und am Mittwoch dann in der Sendung, wenn ich die beiden Expertinnen und Experten zu Gast habe, werden wir das Spiel und das Studio dahinter benennen, um auch dann in der Analyse ordentlich darüber sprechen zu können. Das können wir aber auch nur machen, weil diese Podcasts in einem kleineren Kreis dann verfügbar sind. Das ist ein Supporterformat und das soll eben diesen Grund haben, dass wir nicht noch mehr unfreiwilliges Marketing für dieses Spiel machen. Deswegen nur dieser kleine Kreis, das war für die Expertinnen und Experten auch der Wunschfall, die Wunschoption. Und das ergibt auch für mich total Sinn. Die Empfehlung dieses Spiels ist in diesem Moment, beziehungsweise ist bereits passiert, aus dem entsprechenden Podcast gestrichen. Die ist also raus, die ist weg. Und jetzt versuche ich diesen Vorfall, so toll es geht und so nachhaltig es geht, aufzuarbeiten hier in Podcast-Form heute und vor allem dann am Mittwoch mit den Expertinnen und Experten, damit wir diesen Vorfall nutzen können, um einen Einblick zu gewinnen in das Playbook von rechten Studios, wie die ihre Spiele bauen und bewerben und wie es eben passieren konnte, dass ich auf einen solchen Titel reingefallen bin. Ihr hört schon raus, ist eine unangenehme Woche für mich, aber ist egal, da muss ich jetzt zu stehen und wie gesagt, Da können wir alle was von lernen. So, also, beschämtes Lachen ist abgehakt. Kehren wir zurück zu Linda. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch, das uns die ersten Schritte hineinführen wird in eine Welt, die zutiefst befremdlich ist, aber gleichzeitig enorm spannende und zeitaktuelle Diskussionen zulässt. Viel Spaß. Bevor wir überhaupt zu diesem aktuellen Thema kommen, weswegen wir hier auch sitzen und was auch deine Arbeit angeht, möchte ich mal ganz kurz versuchen, in der Zeit, die wir haben, dich als Person so ein bisschen besser kennenzulernen. Ich kenne dich ja bisher nur ausschließlich über Empfehlungen, was schon mal eine schöne Art ist, jemanden kennenzulernen. Aber jetzt auch mal ganz persönlich, vielleicht erstmal ganz groß auch gefragt, dieses Forschungsgebiet und überhaupt diese Themen, mit denen du dich beschäftigst, woher kommt eigentlich das Interesse, sich damit auseinanderzusetzen? Ich meine, in dieser Welt da draußen, wir sehen es, wenn wir aus dem Fenster schauen, gibt es so viele Dinge, mit denen man sich auseinandersetzen kann und so wenig Zeit, um das zu tun. Was ist in deinem Leben passiert, dass du gesagt hast, das ist mein Thema? Damit möchte ich mich jetzt ja auch schon seit Jahren wissenschaftlich und wohl auch persönlich auseinandersetzen.
Ja, ich habe einen relativ breiten Bachelor gemacht, weil mich ganz viele verschiedene Dinge interessieren und ich nach dem Abi gedacht habe, boah, ich kann mich doch jetzt nicht für eine Sache entscheiden. Ich habe also einen Bachelor in Liberal Arts gemacht, ein Studium Generale nach US-amerikanischem Vorbild in den Niederlanden und habe da gemerkt über die 3 Jahre, ich komme immer wieder auf das Thema Konflikt. Mich interessiert einfach so, wie Menschen ticken, wie sie ihre Weltanschauung entwickeln. Und wie das eben auch clasht teilweise und warum es diese Konflikte gibt. Hast ich habe dann nach einem passenden... Oh, sorry.
Nee, bitteschön, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja.
Alles gut. Und ich habe dann nach einem passenden Masterstudiengang geguckt, wo ich irgendwie dieses Interdisziplinäre beibehalten kann und aber gleichzeitig mich ein bisschen spezialisieren kann. Und habe dann einen Master in Terrorismusforschung am King's College London gefunden, der mich sofort angesprochen hat. Und ich habe gedacht, ja, Terrorismus ist super als Thema, als Forschungsthema, weil es da alles gibt. Ja, von Neuropsychologen, die Dschihadisten in MRT-Scanner legen und irgendwie ihre Gehirne scannen, bis hin zu Leuten, die sich mit geopolitischen Begebenheiten beschäftigen und welche Auswirkungen das auf weltweite Konflikte hat. Und ich habe gedacht, okay, das ist eine riesige Spielwiese, da kann ich mich richtig austoben in meinem in meiner vielseitigen Interesse quasi. Und so bin ich zu dem Thema gekommen und fand aber immer, dass da was gefehlt hat. Und zwar eben diese Präventionsseite. Was macht uns eigentlich genau nicht anfällig für Extremismus? Und wie können wir denn Leuten dabei helfen, nicht anfällig zu werden? Und deswegen habe ich mich auf Prävention fokussiert in meiner Doktorarbeit und bin da tiefer eingestiegen. Und das Gaming-Thema ist etwas, was quasi so on the side aufkam. Ich habe ein tolles Buch von Julia Ebner gelesen. Radikalisierungsmaschinen heißt das. Sehr zu empfehlen.
Starker Titel auch übrigens. Also das ist ja ein richtig tolles Wort, ja.
Und auch super einfach zu lesen, ne? Ist ein populärwissenschaftliches Buch, sehr spannend. Und sie schneidet Gaming so kurz an, weil das vorkam in ihrer empirischen Analyse. Und da habe ich gedacht, ach, da gucke ich doch mal. Und es gab einfach nichts. Nichts im wissenschaftlichen Diskurs wirklich dazu.
In welchem Jahr sind wir da, als du diese Beobachtung gemacht hast?
Das wäre Ende 2019. Mhm. Also es ist schon eine Weile her. Es war gerade der Christchurch-Anschlag. Also es gab ein paar Zeitungsartikel zum Thema Gaming und so, weil der Attentäter ja Bezüge zu Gaming hergestellt hat, sowohl in seinem Livestream als auch in seinem Manifest. Aber so richtig wissenschaftlich, es gab so ein paar vereinzelte Sachen, aber nicht wirklich ein wissenschaftlicher Diskurs dazu. Und da habe ich gedacht, okay, da ist was Spannendes, da ist was Exploratives, da schaue ich mir doch einfach mal an, was es so geben könnte und was man da so mitmachen könnte. Boah. And the rest is history, weil das Thema danach richtig explodiert ist und ich quasi auf so einer wissenschaftlichen Welle geritten bin, weil das Thema plötzlich en vogue war, weil ganz viele Menschen so Pilotstudien gemacht haben und gedacht haben, oha, hier gibt's ja einiges, hier müssen wir ja ganz, also ne, da haben wir ja was übersehen, was total wichtig ist. Und seitdem ist das Thema eben hoch auf der wissenschaftlichen Agenda in den Extremismusstudien.
Boah, Das ist ja hochspannend. Also vielen Dank erstmal für die Herleitung. Jetzt verstehe ich, woher auch der Schwerpunkt ist, den du für dich selbst gewählt hast, also auch Prävention. Aber nochmal vielleicht einen Schritt zurück zu diesem ganz ursprünglichen Moment der Faszination für dieses ganze Konfliktthema. Hast du dich da mal gefragt, woher das eigentlich kommt? Also warum hat dich das vor vielen, vielen Jahren so sehr gereizt, dass du in diese Richtung dann auch studiert hast?
Ich glaube, ich bin einfach super neugierig, was andere Menschen angeht. Also ich habe das Gefühl, ne, wir bauen alle unsere Weltsicht anhand unserer Erfahrungen, anhand unserer Persönlichkeit und so weiter. Und mich hat das super fasziniert, zu sagen, okay, wie funktioniert das denn eigentlich und was hat das vor allem auch für Auswirkungen? Kann man das irgendwie beeinflussen? Von welchen Faktoren, ne, wird da mit reingespielt? Und ich glaube, das ist einfach diese grundsätzliche Neugier, wie andere Menschen ticken.
Spannend. Apropos Neugier, bevor wir jetzt zu deinem aktuellen Schreibtisch quasi kommen und mal draufschauen, was da so drauf liegt, eine kleine Frage entlang des Weges. Ich nehme mal an, weil das ja auch immer wieder Teil deiner Arbeit ist, dass du selbst auch gerne spielst.
Es geht so.
Aha. Weil ich bin nämlich neugierig zu erfahren, was da so, also auf deine Festplatte herumliegt oder ob es auch Brettspiele gerne gibt, die bei dir irgendwie hängen geblieben sind, mit denen du dich gerne beschäftigst.
Also Brettspiele, Kartenspiele gerne, so Carcassonne und solche Sachen, Risiko, all solche Dinge haben wir früher auch in der Familie viel gespielt.
Aha, Risiko, da habe ich doch direkt küchenpsychologisch eine Herleitung gefunden zu deinem Arbeitsschwerpunkt heute. Das ist ja spannend.
Richtig. Digitale Spiele habe ich natürlich als Kind auch konsumiert, Sims, Anno und irgendwelche Gameboy-Spiele, ne? Mario, Pokémon, all diese Dinge. Und dann gab es aber eine große Lücke in meiner Gaming-Historie, einfach durch Studium und so weiter, da hatte ich einfach ganz andere Themen und ich bin tatsächlich zu diesem Gaming-Thema eben auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, so, huch, hier ist doch was Interessantes, jetzt gucken wir uns das mal an. Und eigentlich initial hatte ich mich auch mit Gamification beschäftigt und gar nicht mit Gaming selber.
Nochmal zum Gaming selbst. Gibt es denn mittlerweile Spiele oder Titel, denen du während deiner Arbeit vielleicht begegnet bist, bei denen du dir dachtest, Mensch, das ist so interessant, das schaue ich mir selber auch nochmal genauer an, privat sozusagen?
Tatsächlich nicht wirklich. Ich bin so der klassische Frauen-Casual-Gamer. Ich habe irgendwie so Candy Crush-Dinge
ja,
auf
meinem
Handy und solche Sachen. Aber jetzt so AAA-Sachen, Assassin's Creed und solche Dinge, Call of Duty. Ich bin auch nicht so für Ballern, muss ich sagen. Also das ist irgendwie nicht so mein Ding.
Du, wenn du Interesse hast, dann kann ich dir nach dem Gespräch mal eine kleine Empfehlungsliste zukommen lassen. Alle Genres außer Shootern und Ballern, weil ich komme ja quasi gerade frisch von der Messe, also von der Gamescom und mein Kopf ist voll von Spielen, die ich gesehen habe, die nichts mit dem zu tun haben, was du gerade ausgeschlossen hast. Und jetzt, ich habe so große Lust, mich da jetzt so aufzudrängen und dir quasi privat nach dem Gespräch mal was zukommen zu lassen. Darf ich das tun oder sagst du Storno? Auf gar keinen Fall.
Nein, sehr gerne.
Sehr gut.
Alles immer her damit.
Toll. Okay, das ist die schöne Art zu sagen, werde ich niemals lesen. Immer her damit, aber ich werde es, ist in Ordnung. Es kommt nicht mal ein Widerspruch. Okay, super spannend. Aber das ist ja interessant. Jetzt haben wir dich mal so ein bisschen kennengelernt. Jetzt können wir mal zu deinem Schreibtisch selbst kommen. Also, ich habe auch in der Anmoderation schon erzählt, was so die wichtigen Arbeitsstationen bei dir sind, wo du quasi zu finden bist da draußen in der Welt. Aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, was momentan gerade so bei dir auf dem Schreibtisch ganz konkret liegt und vielleicht auch in den letzten Monaten, um diese Bandbreite noch ein bisschen zu erweitern, was ist denn das so ganz konkret? Mit was setzt du dich momentan auseinander?
Ja, wir sind gerade in der finalen Phase unseres Forschungsprojektes mit dem Titel Radigame. Radikalisierung auf Gaming-Plattformen und Messenger-Diensten. Und da haben wir uns insbesondere 4 Plattformen näher angeguckt, phänomenübergreifend. Das heißt also nicht auf eine bestimmte Art von Extremismus fokussiert. Wir haben uns Rechtsextremismus angeguckt, Dschihadismus, Islamismus, aber auch zum Beispiel Antisemitismus, weil mein Kollege Antisemitismusforscher ist. Und haben einfach mal geguckt, was gibt es eigentlich auf diesen Plattformen an extremistischen Inhalten? Welche Art von Inhalten ist das? Wie viel ist das vielleicht auch? Kann man die einfach über die Suche finden und so weiter? Wir haben also nur in offenen Teilen dieser Plattformen geguckt. Das war Steam, Roblox, ModDB und GameBanana. Und haben da einfach mal so einen Rundumschlag gemacht, weil es zu Steam gibt es einige Sachen, zu den anderen 3 Plattformen gab es insbesondere, als wir angefangen haben, einfach noch gar nichts. Also auch nicht irgendwie besonders viel Forschung jetzt sozialwissenschaftlich oder aus den Game Studies oder so. Und wir leisten da ein bisschen Pionierarbeit und gucken uns einfach mal auf diesen Plattformen um. Das ist also ein Teil dieses Projektes. Was passiert da eigentlich in Sachen extremistische Aktivitäten? Und dann die zweite Säule, die wir haben, ist die eben schon angesprochene Prävention. Weil wir eben sagen, Gaming zu verteufeln und da irgendwie ne diese Killerspieldebatte von vor 20 Jahren wieder aufzumachen, das ist nicht unser Ziel und das ist ja auch wissenschaftlich völlig unfundiert, das zu machen. Im Gegenteil, wir sagen, okay, Prävention und Interventionsarbeit kann von Gaming profitieren. Von der Popularität des Gamings, von der Interaktivität, von der Immersion und so weiter. Da kann man ganz viele Dinge mitmachen. Und damit beschäftigen wir uns eben auch. Wie kann man das eigentlich in der Extremismusprävention einsetzen? In welchen Bereichen gibt es vielleicht schon was? Wo sind noch Lücken? Wo ist es vielleicht auch extra schwierig, das zu machen? Und wie kann man diese Hürden irgendwie umgehen?
Dieses Projekt Radigame, auf das bin ich natürlich auch gestoßen in der Vorbereitung auf dieses Gespräch hier. Das wird gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Du hast schon gesagt, das befindet sich jetzt in den Endzügen und in den Endzügen auch eurer Arbeit. Wie lange läuft das denn schon? Und bedeutet Endzüge, diese Forschung, die du gerade beschrieben hast, findet dann ein Ende und dann geht's weiter mit was anderem? Oder ist dann Radigame wirklich vorbei?
Also die Forschung läuft seit Mitte 23 und wird im Oktober diesen Jahres abgeschlossen sein, mit einer Abschlusskonferenz, die wir gerade planen und dann die letzten Berichte, die veröffentlicht werden und so weiter. Ob es im Rahmen von Radigame weitergehen kann, hängt von der Folgefinanzierung ab, die noch nicht bewilligt ist, der Antrag ist eingereicht und so weiter. Da müssen wir sehen, aber das Thema wird ja nicht sterben, selbst wenn Radigame jetzt aufhört. Es gibt, ne, wir sind ein großer Verbund, viele Leute, die sich damit befassen und das wird auf jeden Fall in irgendeiner Form noch weitergeführt werden.
Toll, dann können wir noch mal kurz da drauf schauen, was du gerade erzählt hast. Es ist ja hochspannend. Du hast gesagt, ihr guckt da so in die Plattform rein und macht vor allem erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal eine Bestandsaufnahme. Was ist hier eigentlich los? Was gibt es an Inhalte? Ich will kartografieren sagen, aber vielleicht ist das gar nicht so falsch. Wir kartografieren das genau und machen erstmal eine Bestandsaufnahme. Dazu eine Nachfrage. Wenn man das so hört, nicken alle mit dem Kopf und sagen, okay, sie gucken sich das an, ich habe es verstanden, weiter geht's. Aber ich finde, das ist so ein Verb, es lohnt sich mal kurz nachzufragen, wie funktioniert dieses Gucken? Also setzt ihr euch da hin und gebt in die Suchmasken schlimme Worte ein und guckt, was dann rauskommt? Gibt es da noch, weiß ich nicht, noch fortgeschrittene Arten der Recherche? Wie sieht das aus?
Das ist gar nicht so falsch. Also das ist tatsächlich der initiale Schritt. Wir haben uns dazu entschieden, nur öffentliche Teile der Plattform uns anzugucken. Also nicht irgendwelche privaten Gruppen, wo man einen Einladungslink oder ähnliches braucht. Vor allem, weil wir daran interessiert sind, was auch so Otto Normalverbraucher sehen könnte in diesen Räumen. Und um das zu finden, haben wir eben Plattformen ausgesucht, wo man auch suchen kann. Das ist ja nicht auf jeder Plattform gegeben. Und dann, genauso wie du sagst, man macht eine Liste, entweder mit schlimmen Worten oder mit zum Beispiel rechtsextremen Codes, irgendwelche Zahlenkombinationen, die die gerne verwenden oder ähnliches. Und dann gibt man das in die Suchmaske ein und guckt, was passiert. Und das sind die initialen Ergebnisse. Und dann machen wir etwas, was wir Snowball Sampling nennen. Also du findest dann zum Beispiel ein Profil, sagen wir auf mod.db, da ist jemand, der heißt, weiß ich nicht, Panzerkommandant und hat ein entsprechendes Profil ausgestaltet mit rechten Inhalten. Dann gehst du von diesem Profil aus weiter und guckst, in was für Gruppen ist diese Person, mit wem ist der befreundet. Also du guckst quasi in zweiter und dritter Instanz dann weiter, ob du von diesem Datenpunkt, den du gefunden hast, noch weitere interessante Inhalte findest, die du über die Suche selber nicht gefunden hast.
Boah, hast du so ein ganz grobes Gefühl, wie viele Stunden du in den letzten Monaten, Jahren, seit das eben läuft, damit verbracht hast, genau diese Art von Recherche zu betreiben?
Das haben vor allem meine beiden Kollegen gemacht, Konstantin Winkler und Lars Wiegold. Shoutout an die zwei, die sich da in die Plattform versenkt haben. Und das sind sicherlich 100 Stunden pro Plattform mindestens. Also da muss man richtig Grit haben, um da sich durchzuwühlen und alles zu screenshotten und so weiter, weil je nach Plattform kann es natürlich auch sein, dass es relativ schnell dann moderiert wird oder wieder verschwindet oder plötzlich auf nicht sichtbar gestellt ist und all diese Dinge. Da muss man also schnell reagieren und den Datensatz sammeln.
Mhm. Und das heißt, wenn die beiden, wenn du sagst, sich vor allem da so reingestützt haben, war dann deine Aufgabe, diese Funde quasi wie von so Anglern, die Fische, zusammenzutragen und aufzuhängen?
So ähnlich, also als Projektleitung, ich habe auch nur eine halbe Stelle in diesem Projekt, war es also meine Aufgabe, das quasi anzuleiten, das alles zu besprechen und dann die Analyse natürlich zusammenzuführen, die Texte zu sortieren und all diese Dinge. Also mehr so eine übergeordnete Leitungsaufgabe als jetzt die Datensammlung.
Von dem, was du da gesehen hast, beim Zusammenführen und Fische aufhängen, was ist denn da ganz besonders hängen geblieben? Gibt es so einen Fund, eine Entdeckung, einen Stolperstein, über den ihr gefallen seid und euch dachtet, mein Gott, also das beschäftigt einen ein bisschen. Gibt es da was, was für dich da ganz besonders hervorsticht?
Ich glaube, als Extremismusforscher ist man relativ abgestumpft, ehrlicherweise. Also irgendwann, ne, ist das irgendwie sehr, in Anführungsstrichen, normal. Ich glaube, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist der große Anteil an antisemitischen Inhalten, die wir gefunden haben. Natürlich hatten wir mit Konstantin auch einfach einen Antisemitismusforscher im Team, der die ganzen Schlagworte auch kennt und die ganzen, ne, Codes und Emojis und alles, was dazugehört und das natürlich auch sehr gut dann auffinden und analysieren konnte. Aber das war wirklich erschreckend. Und Antisemitismus ist, wir nennen das ein Brückennarrativ, weil das von mehreren extremistischen Strömungen genutzt wird. Also von rechts, von links, von Islamisten. Überall kommt Antisemitismus vor. Und beispielsweise auf Mod.db sind über 70% unseres Datensatzes als antisemitisch kodiert.
Boah. Ich muss da, als ich mich mit diesem Thema jetzt hier wieder beschäftigt habe, zurückdenken an eine Recherche, die ich mal gemacht habe, die liegt schon Jahre zurück. Daraus ging eine ganz große Reportage hervor. Die drehte sich um die Online-Server von Rust. Das ist so ein Multiplayer-Survival-Spiel, in dem Leute quasi erstmal nackt auf so einer Insel landen und dann geht es darum, möglichst schnell die Grundfesten der Zivilisation zu errichten, also ein Häuschen bauen, Nahrungsmittel einsammeln und irgendwie mit anderen Spielerinnen und Spielern klarkommen. Vielleicht so ein bisschen wie so ein etwas realistischer inszeniertes Multiplayer-Minecraft, so könnte man sich das vorstellen. Und da bin ich gestoßen auf eine Community damals, da sind wir so 2019, 2020 herum, die haben etwas ganz, mir fehlt das passende Adjektiv, aber es hat mich bestürzt, was da ablief und welche Dynamik das entwickelt hatte. Die haben im Grunde ein Konzentrationslager gecosplayt. Also die haben erstens mit verschiedensten Werkzeugen, die das Spiel erlaubt, ein Konzentrationslager nachgebaut. Es gab dann da wirklich umsperrte Anlagen auf diesen Servern, wo Hochöfen platziert wurden, Schilder wurden beschrieben mit eben Beschreibungstexten, wo man weiß, okay, ist eine klare Referenz, ne, Nationalsozialismus, Konzentrationslager. Die Menschen dort, die dort quasi als Wärter im Spiel angestellt waren, in Anführungszeichen, hatten auch mit Hilfe von Mods sich so SS-Uniformen angezogen. Es gab auch einen Adolf Hitler, der da rumlief. Und all das lief komplett unreguliert von dem Spiel und den Servern und den Plattformen. Die konnten das einfach machen. Und dann bin ich da quasi inkognito reingetaucht, also quasi wie so eine Art Embedded Journalism, und habe versucht, mal diese Leute, die da als Konzentrationslagerwärter rumlaufen, mal zu fragen und herauszufinden, also wer seid ihr? Seid ihr auch im echten Leben Nazis oder seid ihr Teenager, die denken, das sei edgy oder irgendwie, was weiß ich, cool oder was? Und dann stellte sich heraus, ich landete da inmitten einer australischen Gruppe von Männern, die auch in ihrer Freizeit in den Wald gehen, sich SS-Uniformen anziehen und mit so historischen Waffen posieren und sich fotografieren lassen. Und die Spielwelt war quasi der verlängerte Arm ihrer Vereinstreffen, wo sie dann diese Fantasien ausgelebt haben. Und das war... Also es führt auch zu keiner Frage, aber das war bestürzend.
Ja, und das ist auch kein Einzelfall. Also das sehen wir immer wieder. Wir haben uns ja nicht die Spiele selber angeguckt. Die kann man auch relativ schwer durchsuchen, ne? Das ist einfach ein bisschen schwierig. Aber wir haben ganz am Anfang, um überhaupt zu entscheiden, welche vier Plattformen wir aussuchen für die Analyse, so einen Rundumschlag gemacht, so ein paar Kurzexplorationen. Und das gibt's zum Beispiel oft auf Reddit. Also, dass dann jemand einfach Screenshots postet. Guck mal, ich habe ein Konzentrationslager in Minecraft gebaut oder in RimWorld oder was weiß ich wo. Das ist also durchaus üblich. Und auf Roblox, da ist ja der ganze Sinn der Plattform, dass man selber auch Spiele erstellen kann. und eben auch genau so etwas machen kann. Also gibt's alles, nachgestellte Anschläge, Konzentrationslager, irgendwelche Plantagen mit Sklaven und alles Mögliche kann man da an aus dem Kabinett des Horrors sich angucken.
Wenn wir von diesen konkreten Beispielen jetzt nochmal einen Schritt zurück tun zu all diesen extremistischen Inhalten, die ihr da kartografiert, wie würdest du denn jetzt den Leuten da draußen erklären, was daran eigentlich schlecht ist? Das klingt vielleicht an einer komischen Frage, aber ich weiß ja, da draußen sitzen vielleicht, jetzt vielleicht nicht bei diesem Podcast, aber da draußen sind Menschen, die hören das und sagen, das ist ja nur ein Spiel, Linda. Das ist ja nur ein Spiel, ne? Das ist im Digitalen. Das tut ja niemandem weh, was sie da drin machen. Das ist vielleicht komisch und seltsam, aber das ist nur ein Spiel. Das ist nicht meine Position, aber nur um das nochmal hier reinzuholen als Thema. Wie würdest du den Leuten denn erklären, dass das wichtig ist, was ihr da macht?
Ich würde zunächst sagen, dass digitale Gaming-Räume wichtige Diskursräume geworden sind. Also man spielt ja nicht nur, gerade auf diesen Plattformen, die wir uns angeguckt haben, sondern das ist ja ein Sozialraum. Man interagiert mit anderen, man tauscht sich aus, auch über Themen, die überhaupt nichts mit Gaming zu tun haben. Ne, irgendwie über Hobbys und Schule und keine Ahnung was. Das heißt, wir haben ja einen Diskursraum wie jeden anderen auch. Und da, weil wir wissen, dass Radikalisierungsprozesse vor allem soziale Prozesse sind und selbst wenn jetzt nicht eine Radikalisierung in Gewalt stattfindet, solche Inhalte im Laufe der Zeit normalisiert werden können und dann nimmt man die als normalen Teil des politischen Diskurses an und dann haben wir etwas, was die Rechten zum Beispiel auch wirklich wollen, nämlich eine Diskursverschiebung nach rechts, eine Verschiebung des Sagbaren, dass ihre Positionen plötzlich als normalisiert gelten. Und das ist eine Langzeitstrategie rechter Akteure, die sagen, wir können nicht hier sofort mit Konzentrationslagern um die Ecke kommen. Das gibt uns nicht genug Support. Wir müssen das ganz langsam und ganz vorsichtig machen. Das heißt, wir verschieben das Fenster des Sagbaren immer ein bisschen weiter nach rechts. Und Gaming-Räume sind natürlich super dafür. Ne? Also erstens, weil du das vielleicht gar nicht erwartest, dass du da jetzt irgendwie mit politischen Inhalten konfrontiert wirst. Du willst da vielleicht nur spielen und hast gar nicht die Defense-Mechanisms quasi. Ja, deine Verteidigung ist nicht auf hochgestellt, wie es jetzt wäre, wenn du bei einer politischen Debatte zuhören würdest. Und wir wissen auch, es bilden sich ja wunderbare Freundschaften auch im Gaming. Ne? Leute, mit denen du noch nie persönlich in Kontakt warst, die du aber sehr schätzt, weil du mit denen zusammen spielst und denen auch vertraust. Und das sind genau die Berührungspunkte quasi, die es auch für Radikalisierungsprozesse braucht. Denn, und das ist vielleicht ein ganz generelles Statement, was wichtig ist, normalerweise findet Radikalisierung nicht statt, indem du jetzt ein IS-Video guckst oder indem du ein Spiel der identitären Bewegung spielst. Das alleine reicht so gut wie nie aus, um eine Radikalisierung anzustoßen. Sondern es ist oft dieser soziale Aspekt, diese Community, Leute, mit denen du dich austauschst und dann ganz langsam und so weiter, ne, wirst du immer tiefer in dieses Rabbit Hole gezogen. Und das kann eben auch im Gaming passieren. Das heißt, ja, klar, natürlich ist es erstmal nur ein Spiel. Und für die allermeisten User, die darüber stolpern, bleibt es das auch. Ja, sonst hätten wir ja, das wäre ja fürchterlich, also wenn irgendwie jetzt alle Gamer radikalisierungsgefährdet sind. Das ist nicht der Fall. Das sagt niemand, auch nicht ne, wir. Sondern wir sagen, das beeinflusst eben digitale Diskurse, die auch Auswirkungen auf reale Weltbilder und damit auch auf reale Politik haben können.
Boah. Diese Diskursverschiebung nach rechts und auch diese Gewöhnung an Symbole und Inhalte würde da auch in die Reihe reinfallen als Beispiel. Das, was glaube ich wahrscheinlich alle da draußen jetzt kennen, die jetzt zuhören, nämlich, dass man bei einem Multiplayer-Spiel, welches auch immer, sich einloggt und dann bei diesen Teilnehmerlisten, wer gerade hier alles online ist, oft ja auch Embleme sieht, die Leute auch manchmal sich selbst basteln können. Und wenn ich zum Beispiel For Honor, also Multiplayer-Spiel, fantastisch, spielt das alle, spiele, dann sieht man, dass da Leute mit diesem Emblem-Editor, wo sie sich selber so ein Bildchen gemacht haben, mit dem sie repräsentiert werden im Spiel, Hakenkreuze gebaut haben. Und wenn man das jetzt jemanden heute erzählt, guck mal hier, die machen da Hakenkreuze in ihre Embleme rein, dann würde ich wetten, 9 von 10 Leuten, die auch in der Spielwelt unterwegs sind, sagen, ja, ist doch immer so, ist ja normal. Also das natürlich gehört das dazu, dass jemand ein Hakenkreuz in der Lobby hat. Ist das schon so ein Phänomen von Normalisierung von Inhalten, wo man eigentlich sagen sollte, hey, ist das wirklich cool, dass das möglich ist?
Ja, ich glaube, das ist generell im Internet so, ne? Also alles, wo man irgendwie individualisieren kann. Was kriegt man? Zuerst Hakenkreuze und dann irgendwelche Porno-Inhalte, ne? Also irgendwie Leute, die dann irgendwie Penisse bauen und all diese Dinge. Das ist irgendwie so das Typische, was man immer kriegt. Und ja, natürlich, theoretisch ist das schon der erste Schritt zur Normalisierung, wobei ich da jetzt vorsichtig wäre. Also, ne, nur weil ich ein Hakenkreuz sehe, ist das jetzt nicht, ne, das sehe ich auch im Geschichtsunterricht zum Beispiel. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh mein Gott. Wobei man natürlich fragen muss, warum bauen denn diese Leute das? Ist das Trolling? Ist das Provokation? Oder ist das eben wirklich Ideologie? Das ist ganz schwer zu entscheiden. Auch für uns als Wissenschaftler, weil wir ja nicht in die Köpfe der Leute gucken können. Wir sehen nur den digitalen Inhalt. Aber es ist zumindest, sagen wir mal, besorgniserregend, wenn wir zum Beispiel, wie auf MottiB, 70% antisemitische Inhalte kodieren. Also da ist irgendwie, da läuft was falsch. Und das ist eben das Symptom, dass etwas falsch läuft, aber natürlich nicht unbedingt jetzt ein Faktor, wo man sagen würde, oh mein Gott, da wird jetzt eine Radikalisierung angestoßen, nur weil du das siehst.
Ist es eigentlich auch Teil eurer Arbeit, auf diese Content-Ersteller zuzugehen und mal zu sagen, hey, ne, wir machen hier gerade eine Datenbank, keine Ahnung, und haben gesehen, du fällst damit rein. Wollen wir mal reden? Warum machst du das? Ist das Teil eurer Arbeit?
Nein. Tatsächlich in unserem forschungsethischen Konzept gibt es ein Prinzip des Non-Engagements. Also wir machen auch ganz neue Accounts, damit die nicht durch irgendwas beeinflusst sind, was man vorher schon mal angeklickt hat. Neutrale Namen und niemals, niemals, niemals werden wir in Kontakt treten mit den Leuten. Natürlich kann es solche Forschungsprojekte geben, aber wir haben uns explizit dafür entschieden, das genau nicht zu machen.
Darf ich nachfragen, was ist der Vorteil von dieser Philosophie, zu sagen, wir gucken wirklich nur von außen drauf und sprechen nicht mit diesen Leuten?
Weil du Dinge beeinflusst. Also in dem Moment, in dem du irgendwie interagierst, da reicht ja schon ein Like. Hast du ja den Diskurs in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, hast ein Zeichen gesetzt. Das ist natürlich noch mehr der Fall, wenn du die Leute direkt ansprichst. Was könnte passieren? Entweder passiert gar nichts oder die löschen das oder sie fühlen sich sogar bestärkt, weil du ihnen Aufmerksamkeit gegeben hast und denken sich, ah super, das bilde ich, ne, dann baue ich jetzt irgendwie nochmal drei andere Konzentrationslager und so. Und das ist einfach nicht absehbar, was passieren würde für uns. Und wir sind eben nicht dafür ausgebildet, jetzt ethnografische Forschung zu machen oder ne, wir gehen auf die Leute zu, machen irgendwelche Interviewstudien. Gibt Kollegen, die solche Art von Forschung machen, die auch zum Beispiel ja, weiß ich nicht, irgendwelche Foreign Fighter interviewen oder ähnliches. Aber wir machen das nicht, weil wir sagen, okay, wir müssen erstmal dieses Mapping machen, dieser Diskursräume, die noch unerschlossen sind. Wir müssen erstmal verstehen, was passiert da überhaupt, bevor wir anfangen, da irgendwie Beeinflussung auszuüben.
Ich muss da denken an diese Naturdokus, in denen man manchmal so einen Fotografen sieht, der irgendwie seit 8 Stunden in so einem Busch drin hängt und er fotografiert eine Gazelle, die sich schwer am Bein verletzt hat und jetzt kommen die Tiger und dann schreiben dann oft Zuschauerinnen und Zuschauer unter solche Clips, kann der nicht da mal ganz kurz raus in der Gazelle helfen? Und das ist ja im Grunde das gleiche Prinzip, dass der Fotograf sei, vielleicht ein bisschen komisch ist, aber im Grunde ist es das gleiche, dass der Fotograf ja auch sagt, ich habe Mitleid mit diesem Tier, aber ich greife nicht ein quasi in das Naturgeschehen, das ich beobachte. Das wäre ja, weißt du, das ist ja, ich bin unsichtbar quasi, ich beobachte nur und habe hier nichts zu tun.
Richtig, und in der Forschung ist das ja auch wichtig. Also, ne, wenn wir jetzt im Labor wären zum Beispiel, da würde jeder verstehen, dass du nicht die Petrischale irgendwie da mal deinen Finger durchziehen kannst, weil das die Ergebnisse beeinflusst.
Ja.
Ne, und genau das Gleiche ist eigentlich auch hier im digitalen Raum so, dass wir sagen, nee, wir müssen jetzt erstmal verstehen, was hier überhaupt passiert. Bevor wir auch ne, irgendwelche Handlungsempfehlungen an Präventionsarbeit oder ähnliches geben, müssen wir erstmal wissen, was hier passiert.
Ja. Wie fühlt sich denn diese Arbeit so an? Das zielt so ein bisschen darauf hin an, dass ich, wenn ich persönlich, aber auch beruflich in diesen Welten unterwegs bin, das Gefühl habe, extremistische Inhalte sind im Grunde omnipräsent, mal etwas stärker wahrnehmbar, mal etwas weniger stärker wahrnehmbar. Fühlt sich das nicht an wie so ein Kampf gegen einen Wirbelsturm? Man kommt kaum hinterher, man weiß gar nicht, wohin man zuerst schauen muss. Oder hast du da einen differenzierteren Blick drauf?
Naja, das ist so ein bisschen wie ein Hausarzt, der sagt, meine Güte, alle Leute sind krank. Ne? Also dein ja. Blick ist halt so ein Tunnelblick. Und das muss man sich einfach bewusst machen. Wir erforschen nicht Otto Normal Gamer. Wir erforschen nicht den Großteil der User auf diesen Plattformen oder den Großteil der Inhalte auf diesen Plattformen. Das sind ja wenige Prozent pro Plattform, die vielleicht für uns relevant sind in unserer Forschung. Und das muss man sich immer wieder klar machen, dass wir eben nicht ein Mehrheitsphänomen erforschen. Und ne, es ist wichtig, aber es ist nicht so, dass jetzt, oh mein Gott, 100 Millionen Menschen auf Steam sind radikalisiert. Das ist nicht das Fazit.
Und jetzt wird's ja hochspannend. Ein Teil deiner Arbeit dreht sich ja auch darum, wie man Menschen sensibilisieren kann für diese Phänomene, wie man vielleicht auch ihre Resilienz steigern kann, um gegen solche Phänomene selber etwas entgegensetzen zu können. Und im Zuge dieser Arbeit hast du mitgewirkt bei einem Projekt, das ich ja hochspannend finde, an dessen Ende eine Videoreihe namens Aris Auftrag stand. Das ist, wie gesagt, eine Videoreihe, die in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung entstanden und konzipiert wurde und die sich richtet an Teenager. Kannst du uns davon noch mal ein bisschen genauer erzählen, was das für eine Reihe war und was auch die Idee hinter dieser Reihe war?
Ja, da muss ich mal kurz einen Schritt zurückgehen.
Gerne.
Und zwar zu meiner Doktorarbeit. Die heißt Storytelling Against Extremism. Also ich habe mich damit befasst, wie kann man Narrativkampagnen gegen Extremismus verbessern? Wie können wir mit Geschichten einen Gegenpunkt setzen zu extremistischen Erzählungen? Denn Extremisten sind super versierte Geschichtenerzähler, ja? Also wer glaubt, Propaganda würde nur aus irgendwie Köpfungsvideos oder ähnliches bestehen, das ist nicht so, sondern da gibt's ganz viele verschiedene Genres, ganz viele verschiedene Emotionen, die angesprochen werden und die können das super gut. Und deswegen gibt es schon lange diesen Ansatz zu sagen, okay, wir müssen auch irgendwas auf der Narrativebene machen, weil offensichtlich ist das ja total wichtig für Radikalisierungsprozesse. Und leider steht dieser Ansatz sehr in der Kritik. Und ich habe mich gefragt, warum, und habe mit meiner Doktorarbeit versucht, herauszufinden, warum, und eine theoretische Basis zu geben, wie das funktionieren kann. Mithilfe narrativer Persuasionsforschung und dem sogenannten Entertainment Education Ansatz. Da gibt es nämlich Forschung schon zu, die wird nur in der Präventionsarbeit bisher nicht vernünftig genutzt. Das war also der Background. Und dann kam diese Ausschreibung von der BPB, ein Ideenwettbewerb zum Thema Verschwörungserzählungen. Und wir haben uns da beworben, eben mit einer Idee auf Basis meiner Doktorarbeit zu sagen, wir haben eine fiktive Geschichte, die soll Kinder ab 10 Jahren ansprechen. Und soll da eben erstens Bewusstsein schaffen, was sind eigentlich Verschwörungstheorien, wie funktionieren die? Und dann aber auch zu sagen, okay, was kann ich denn als Einzelperson irgendwie tun, wenn ich da das Gefühl habe, in meinem Umfeld gibt es Verschwörungsnarrative? Und so ist diese Videoreihe entstanden, in so einem Comic-Stil, eben aufgrund der Zielgruppe und eine fiktive Geschichte. Ari ist ein Alien, der auf einem fernen Planeten wohnt, wo plötzlich eine Verschwörungstheorie die Runde macht. Und es eskaliert immer weiter so lange, bis plötzlich auch Gewalt da ist in der Gesellschaft. Und er sagt, oh mein Gott, was tue ich hier? Und er reist dann auf die Erde zurück in der Zeit und guckt sich an, wie war das eigentlich auf der Erde mit verschiedenen Verschwörungsnarrativen. Reist dann zurück und versucht mit seinen Freunden da also eine Kampagne zu starten gegen diese Verschwörungserzählung. Das ist diese Videokampagne.
Ich finde das ganz faszinierend. Auf der Projektseite gibt es so eine kleine Übersichtsabteilung, in der quasi ihr nochmal erklärt habt, wieso sieht diese Videoreihe so aus, wie sie ist, unter der Unterüberschrift Schwerpunkt und Nutzen. Und da möchte ich ganz kurz zwei Dinge rauszitieren, die ich ganz faszinierend finde. Und zwar zum einen steht da, erreicht die Jugendlichen mit unterhaltenden Inhalten und einer Heldengeschichte, die an populäre Animes erinnert, auf emotionaler statt argumentativer Ebene und das finde ich sogar noch spannender, nutzt einen hohen Grad an Abstraktion, um zu vermeiden, dass einzelne Zuschauerinnen und Zuschauer aufgrund möglicherweise bestehender Hinwendung zu Verschwörungserzählungen ablehnend auf die Videos reagieren. Das heißt mit anderen Worten, es wurde extra eine Geschichte, ein Schauplatz und Protagonisten gewählt, die keinen direkten Bezug haben zu echten Themen und Geschichten, damit Leute das nicht sehen und denken, ah ja, okay, sie wollen mir wieder irgendwas ausreden, sondern dass man quasi so durch die Hintertür diese Menschen erreicht.
Richtig. Das ist also der große Vorteil bei fiktiver Narration, dass du die ganze Freiheit hast, zu sagen, okay, ich muss eben nicht, zum Beispiel, wenn es um Rassismus geht, muss ich nicht damit anfangen und dann habe ich nämlich direkt die Leute, die abschalten. Oder eben wie hier, die sagen, ach, Verschwörung, bla bla. Und das sich gar nicht erst angucken, obwohl das die Leute ja eigentlich sind, die man vielleicht auch erreichen wollen würde. Und dann macht man eben eine fiktive Geschichte, setzt es in eine abstrakte Handlung. Denn wir wissen aus der narrativen Persuasionsforschung, dass wir das können. Wir machen diesen Transfer von Fiktion in die reale Welt ganz automatisch, weil wir das von Kindesbeinen an gelernt haben. Ne? Denkt an irgendwelche Kinderbücher und so, irgendwelche Tiere, die da irgendwas erleben und dann Lektionen über Freundschaft und keine Ahnung was. Ja, du lachst, aber ne? So werden ganz viele Werte vermittelt auch in unserer Gesellschaft. Und das macht man sich hier zunutze und sagt, okay, wir setzen das in einen fiktiven Kontext um, eben nicht, man nennt das Reactance, also diese negative Reaktion, diese Abwehrhaltung, die sagt, ach, schon wieder das und tschüss, zu umgehen. Und dann argumentativ, emotional statt argumentativ, wir sind sehr gut auf argumentativer Ebene, wir als demokratische Akteure. Ne, wir sind wunderbar gut darin zu sagen, was die extremistischen Akteure alles Falsches erzählen und so weiter. Das reicht aber nicht. Radikalisierung ist ein emotionaler Prozess. Das ist nicht, dass jemand ein Spreadsheet macht und sich denkt, finde ich jetzt die rechten Argumente besser oder die islamistischen Argumente, sondern es hat ganz viel mit Emotionen zu tun, mit Ängsten, die angesprochen werden, mit Wünschen, die angesprochen werden. Und wenn wir das nicht bespielen, diese emotionale Seite, dann haben wir die Hälfte des Problems quasi völlig unbespielt gelassen. Und deswegen ist auch da fiktive Geschichten, beziehungsweise Geschichten generell, weil die einfach uns auf emotionaler Ebene ansprechen, der perfekte Mechanismus.
Ich musste bei der Erwähnung der Tiergeschichten deswegen lachen, weil ich erst gestern angefangen habe mit dem Konzept einer Kindergeschichtenbuchreihe, in der die Hauptrolle von meinen Seniorenkatern gespielt wird. Und die Idee von dieser Kinderbuchreihe ist, diese Seniorenkater nehmen in ihren Geschichten Jobs ein, die vermeintlich nicht besonders populär sind und versuchen durch ihre Abenteuer, die sie erleben in diesen Geschichten, den Kindern zu zeigen, das sind coole Jobs. Also ihr könnt auch in diese Berufswege reingehen. Also exakt, was du gerade gesagt hast. Und ich musste eben so grinsen, weil ich an diese Seniorenkater gedacht habe. Aber inhaltlich bin ich komplett im selben Auto wie du unterwegs, ja.
Ja, und das ist ja eben, also ne, wir wissen das einfach aus Geschichten, Erzählungen, aus allem, was wir auch konsumieren an Medien. Ne, wir wissen, dass das funktioniert. Aber in der Extremismusprävention war das noch nicht angekommen so richtig. Und ich habe das versucht, eben in meiner Doktorarbeit wissenschaftlich zu machen und bei Aris Auftrag praktisch umzusetzen und zu sagen, hier, so könnte man das zum Beispiel machen.
Das ist so spannend, dass das da noch nicht angekommen war oder ist vielleicht sogar, dazu frage ich gleich nochmal, weil selbst wenn ich an mein Archäologiestudium zurückdenke, war das bereits eine der allerersten Erkenntnisse und Lektionen, die wir gelernt haben. Eine Gesellschaft spiegelt sich auch immer in ihren Geschichten, die sie sich selbst erzählt. Und das war ein ganz großes Thema auch meiner Forschungsarbeit damals, die große Frage, mit welchen Bildern umgeben sich die Menschen, welche Geschichten erzählt man sich, was bedeutet das, wie verändern sich auch Geschichten, die man sich erzählt hat über die Jahrhunderte, weil auch das bleibt ja nicht monolithisch und gleich. Also hoch faszinierend. Und genau das führt mich jetzt nochmal zu dieser Frage, die mich hat aufhorchen lassen, als du meintest, diese Idee heranzugehen und zu sagen, wir wollen diesen Themen auch emotional begegnen, eben indem wir selbst Geschichten erzählen, wie eben bei Ari und ihrer Geschichte. Warum ist das etwas gewesen, oder vielleicht ist es das sogar noch, dass so ein bisschen skeptisch beäugt wurde? Also warum glaubte man nicht daran? Ist das so etwas, wo man dann sagt, das würde ich mir jetzt in so einer deutschen Forschungslandschaft gut vorstellen können, das ist nicht seriös, so zu arbeiten, oder woher kommt das?
Ja, so ähnlich. Also ich habe tatsächlich auch Interviews für meine Doktorarbeit geführt mit verschiedenen Expertinnen, die sich damit befassen aus verschiedenen Perspektiven. Und da kam tatsächlich raus, dass viele das Gefühl hatten, also so Geschichten, wir machen hier ernsthafte politische Kommunikation. Ne? Und man muss den Extremisten mit Fakten entgegentreten. Und das ist deswegen interessant, weil wir ja eigentlich aus der Radikalisierungsforschung schon wissen, dass Radikalisierungsprozesse eben nicht nur durch Fakten und Argumente beeinflusst sind. Aber auf der Gegenseite fühlt sich das irgendwie komisch an. Und da gab es vor allem eine Sorge, nämlich dass man lügt, wenn man eine fiktive Geschichte erzählt. Ne? Also wir sind demokratische Akteure, wir können hier nicht sonst was erzählen, wir müssen uns an die Realität halten. Und eine fiktive Geschichte ist per Definition ja nicht wahr. Und deswegen nicht für uns umsetzbar.
Spannend.
Und da würde ich eben sagen, es gibt Wahrheit auf verschiedenen Ebenen. Ne? Es gibt faktische Wahrheit, aber es gibt auch eine soziale Wahrheit. Ne? Wenn man an Parabeln denkt oder irgendwelche Fabeln, die wir alle in der Grundschule lesen mussten. Ne? Und das ist ja auch ne, sprechende Tiere und so weiter, nicht besonders nah an der Realität. Aber die Lektion, die sich daraus ergibt, dieser Aha-Moment, wenn man versteht, worum es in der Geschichte geht, das ist soziale Wahrheit. Und da wäre mein Argument zu sagen, das ist der Fokus hier. Nicht zu sagen, wir müssen ausschließlich in der Realität bleiben.
Hast du das Gefühl, dass es mittlerweile angekommen in den Köpfen der zweifelnden Menschen, im Gegensatz zu von vor ein paar Jahren? Oder ist es weiterhin ein Kampf gegen die berühmten Windmühlen?
Ich glaube, es ist weiter ein Kampf gegen die Windmühlen, leider. Wobei, und da machen wir jetzt den Schwenk zurück zum Gaming, ich glaube, da auch einige Leute überzeugt wurden. Also Serious Games zum Beispiel sind momentan ein super populärer Ansatz in der Präventionsarbeit. Und auch da gibt's viele, ne, wo man irgendwelche Chats beantwortet und das ist relativ realitätsnah. Aber es gibt eben auch erste Versuche zu sagen, okay, kann man das in abstraktere Kontexte setzen? Ich habe an einem Spiel mitgearbeitet, das heißt Hate Hunters. Finanziert durch Erasmus Plus, also von der EU-Kommission mit einem internationalen Konsortium, wo wir eben genau das versucht haben, zu sagen, okay, wie können wir denn ein bisschen abstrakter werden und irgendwie das Spiel in den Vordergrund stellen und die Message dann eben zweitrangig, aber ne, dieser Aha-Moment, den wir kreieren wollen in einer fiktiven Geschichte. Und da haben wir also zusammengearbeitet mit einem Studio aus Dänemark, die ein süßes kleines Spiel entwickelt haben, wo man Hate Speech Monster, die sich in der Online-Welt tummeln und ihren ekligen Schleim verbreiten, wegschieben muss, um Leute zu retten und solche Dinge. Also wir haben versucht, das ein bisschen abstrakter zu gestalten, um einfach mal zu testen, was passiert, ob das bei der Zielgruppe ankommt, ob die auch das verstehen, ne, ob die da den Transfer hinkriegen und all diese Dinge. Also es gibt erste Ansätze und wie gesagt, im Gaming, das hilft, glaube ich, der Sache, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es flächendeckend schon angekommen ist.
Also das ist ja wirklich hochspannend. Und das übrigens nur so am Rande, bevor ich zu einer meiner letzten Fragen komme. Ich habe immer mal wieder mich unterhalten mit Entwicklerinnen und Entwicklern. Da denke ich vor allem an zwei Entwicklerteams, Paint Bucket Games aus Berlin und Playing History ebenfalls aus Berlin, die schon seit vielen Jahren, auch vor allem Playing History, in der Welt der Serious Games unterwegs sind, aber ganz tolle Ansätze gefunden haben, Spiele zu machen, die nicht aussehen wie Serious Games. Also du spielst das und denkst dir, ich habe die Zeit meines Lebens, kein einziger erhobener Zeigefinger ist in Sicht. Aber du merkst, es macht was mit dir, es bringt dich zum Nachdenken, du guckst neu auf Themen von Klimawandel bis hin zum Fall der DDR, so breit ist das Portfolio dort. Das finde ich hochfaszinierend. Also das ist auch etwas, was sich so sehr entwickelt hat, gerade wenn ich zurückschaue, ich bin Jahrgang 89, auf die frühen 2000er, als ich noch in die Stadtbücherei gegangen bin und die sogenannten EDV-Spiele ausgeliehen habe, wo du dann so Dinge gelernt hast wie, okay, du darfst jetzt 10 Sekunden 3D-Render-Video angucken, wenn du vorher 25 Lateinvokabeln auswendig gelernt hast. So, das war die Art von Lernspiel, die ich kannte. Und der Schritt seitdem ist riesig, der gemacht wurde.
Total. Und deswegen ist ja auch total verdient, dass die Studios, die du angesprochen hast, aber auch andere beim Deutschen Computerspielpreis, ja, auf der Gamescom und so weiter, auch immer mehr in den Mittelpunkt gerückt werden oder immer mehr auch den Fokus darauf gelegt wird, dass das eben auch ein ernstzunehmendes Genre ist, was coole Games auch einfach hervorbringen kann.
Ja. Und damit kommen wir zu meiner letzten Frage. Die blickt in die Zukunft und die wird vielleicht nochmal ein bisschen kniffliger. Ich weiß es nicht, ich bin ganz gespannt. Wenn ich mit Menschen rede, die ähnliche Dinge machen wie du, dann bekomme ich vor allem zwei Eindrücke mit. Der erste Eindruck ist, diese Menschen sind wahnsinnig motiviert, begeistert, die haben Bock auf das, was sie tun und sie kennen sich auch hervorragend aus mit dem, was sie da machen. Die haben ganz viel noch vor und wollen auch ganz viel anpacken. Gleichzeitig aber, wenn man dann nachfragt, hey, wie sieht's aus? Fühlt ihr euch so, als wäre euer Arbeitsplatz sicher? Habt ihr das Gefühl, Geld wird weiterhin fließen, eben von den Orten, wo sie bisher geflossen sind, dann sehe ich so ein Lichtlein, das in deren Augen erlischt und dann kommen oft so Antworten wie, ja, müssen mal abwarten, ne? Finanzierungsrunden, mal gucken, geht schon irgendwie weiter. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Menschen, die Bock haben und die was erzählen wollen und die forschen wollen, sehen sich gerade im Jahr 2026 und der Zukunft einer Situation entgegen oftmals, in der es heißt, Finanzierung nicht sichergestellt. Mal gucken, wie es weitergeht. Wie ist es für dich? Wir haben es vorhin schon mal ganz kurz als Thema gehabt, aber wie guckst du denn in die Zukunft, auch in die Zukunft deiner Arbeit? Hast du das Gefühl, hier in Deutschland im Jahr 2026 und Zukunft ist ein guter Ort, weiterhin auch nachhaltig zu forschen zu diesen Themen?
Oh, das ist eine riesige Frage, was man da alles erzählen könnte zu. Also erstmal, ich kann das gut verstehen. Ich bin nämlich auch wahrscheinlich ab 1.1. arbeitslos, Stand jetzt, weil einfach die Weiterfinanzierung nicht gesichert ist. Das ist diese projektbasierte Förderung, die gibt's in der Wissenschaft und die gibt's genauso in der Präventionsarbeit. Und das ist natürlich, ich verstehe, warum das existiert. Man möchte Innovationen und man möchte irgendwie verschiedene Dinge ausprobieren. Aber dass es keine Grundfinanzierung gibt für, sagen wir mal, einen Grundstock an Menschen, die sich mit Prävention oder eben mit der Forschungsseite befassen, das ist sehr schwierig. Also Arbeitsplatzsicherheit tendiert gegen null in unserem Bereich, das ist leider so. Und auch in der Wissenschaft, wir brauchen ja gar nicht anfangen von Wissenschaftszeitarbeitsgesetz und all diese Dinge, dass das einfach sehr, sehr schwierig ist. Von daher, man muss immer Anträge schreiben. Ich habe jetzt x Absagen gekriegt für die Anträge, die ich geschrieben habe. Und das ist einfach eine unsichere Zeit momentan. Und eben auch ein unsicherer Sektor, einfach strukturell, wie das aufgezogen ist, gerade in der Präventionsarbeit mit der ständigen Projektfinanzierung. Und ja, wir werden sehen, die Landschaft wird sich stark verändern. Ende 26 laufen ganz viele Projekte aus. Die bundeszentralen Infrastrukturen für verschiedene extremistische Phänomene laufen aus. Du hast, glaube ich, mit Mick gesprochen von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Deren Projekt läuft aus. Also wir müssen einfach sehen, was jetzt passiert. Es läuft eine neue Förderrunde. Und mal gucken, wer finanziert wird und was dann da für Projekte kommen. Wobei man sagen muss, in Demokratie leben, das ist das größte Förderprogramm für Präventionsarbeit, gibt es tatsächlich auch einen extra Reiter für Gaming. Also das ist durchaus angekommen, dass das ein wichtiger Bereich ist und zumindest irgendjemand wird ein Praxisprojekt zu Präventionsarbeit mit Gaming-Bezug gewinnen. Hochkompetitiv, wer das sein wird, keine Ahnung, aber immerhin scheint es angekommen, dass das wichtig ist.
Linda, da bleibt mir nicht mehr, als zu sagen, ich drücke von Herzen die Daumen. Ich gucke zurück auf die letzte knappe Stunde und konnte so viel lernen dank dir und deine Arbeit kennenlernen, was für sich schon faszinierend genug war. Ich drücke wirklich von Herzen die Daumen, dass du da landest, wo du landen möchtest. War wirklich super spannend. Vielen Dank.
Danke dir.
Toll. Ich wink dir zu und ich hoffe und bin mir sicher, wir werden uns zu einer weiteren Gelegenheit in der Zukunft wieder hören. Da baue ich fest drauf.
Sehr gerne, wobei ich würde nicht empfehlen, dass du nochmal irgendwelche rechten Spiele aus Versehen
spielst. Nein, wirklich. Okay, also, damit sage ich völlig entkräftet und beschämt. Tschüss.
Ciao.
So, liebe Menschen, damit kommt auch dieses Gespräch zu einem Ende, das ich auf der einen Seite super interessant und spannend fand. Vielen Dank an Linda nochmal bei der Gelegenheit. Wirklich toller Austausch. Zum anderen aber auch schäme ich mich weiterhin für diesen Vorfall und warum das überhaupt alles hier Thema geworden ist. Ich entschuldige mich selbstverständlich auch nochmals, dass mir dieser Fehler passiert ist. Und ich hoffe, dass ihr einen Sinn darin seht und einen Wert, wie ich mich jetzt diesem Thema annähere. Wie gesagt, ich hätte es auch einfach unter den Tisch fallen lassen können und sagen können, jo, da ist nie was passiert, die Tonspur, was? Sie fehlt? Aber nein, wie gesagt, ich will diesen Vorfall nutzen, um ein Schlaglicht auf dieses Thema zu werfen, den Anlass quasi irgendwie in etwas Sinnvolles verwandeln, damit wir alle etwas über dieses Phänomen lernen können. Und ja, ich glaube, damit kann ich einen Schlusspunkt hinter diesem Podcast erst einmal setzen. Ich danke euch für eure Zeit, für eure gespitzten Ohren und freue mich darauf, euch nächste Woche oder im nächsten Podcast, je nachdem, mit welcher Art und Weise ihr die Zeit berechnet, dass wir uns da wieder hören werden. Bis dahin und tschüss.